Hi und herzlich willkommen zu Changemakers. Normalerweise würde genau an der Stelle jetzt ein episches Intro folgen mit einem spannenden Moment aus dem Leben einer interessanten Sportlerin oder eines Sportlers und das Ganze vorgetragen von unserer grandiosen Changemakers-Stimme Henriette. Das ist heute in der Folge allerdings nicht der Fall. Heute ist alles so ein bisschen anders, denn heute haben wir eine Sonderfolge mit euch vor und deshalb hört ihr jetzt an der Stelle unter anderem die Stimme von mir, Stefan Bodemer.
Und die Stimme von mir, Philipp Avonu. Hallo zusammen, wir sind die Autoren und Ideengeber hinter dem Changemakers Podcast. Und falls ihr unsere Folgen bisher bis zum Ende gehört habt, was wir natürlich hoffen, dann wisst ihr, dass wir eine Feedback-Folge angekündigt haben, in der wir auf eure Fragen und eure Rückmeldung eingehen wollen. Und genau die gibt's jetzt. Bevor wir auf einzelne Geschichten und spezielle Fragen eingehen, wollen wir erstmal noch ein Wort über eure häufigste Rückmeldung verlieren. Und die klang eigentlich folgenübergreifend immer mehr oder weniger so, ey krass, das wusste ich alles gar nicht. Und das hat uns richtig gefreut, denn das ist der Grund, warum wir Journalisten sind und warum wir auch diesen Podcast gemacht haben, um euch mit Geschichten und Informationen zu versorgen, die ihr noch nicht habt oder in der Form zumindest noch nicht kennt. Und diesen Raum zu schaffen, gerade bei den Sportlern und bei dem Background, den die haben, hat uns sehr viel Spaß gemacht und es freut uns, dass ihr in den 5 Folgen, die wir jetzt in dieser ersten Staffel produziert haben, ein bisschen was lernen konntet und vielleicht auch Inspiration draus gezogen habt. Danke fürs Zuhören.
Ja, was auch sehr häufig kommentiert wurde, das war die Machart des Podcasts. Also heute sitzen wir jetzt quasi in einer klassischen Form uns gegenüber, wie man es eben so vor allem aus Podcasts kennt. An sich sind die Changemakers-Folgen, aber wenn ihr mal reingehört habt, vor allem so ein bisschen hörspielig, hörbuchig, wie auch immer man es sagen will. Dazu haben wir viel Feedback von euch bekommen. Das war vor allem positiv, aber es gab natürlich auch hier und da mal wieder kritische Stimmen. Und die Frage stellt sich, warum eigentlich überhaupt diese Machart? Warum ist es kein Laber-Podcast geworden, sondern eben hörspielig oder hörbuchig? Das war letztendlich eine stilistische Entscheidung. Bei der Art von Geschichten, die wir hier bei Changemakers zeigen, war uns vor allem das Hörerlebnis wichtig. Das stand im Vordergrund und da waren wir uns sicher, dass das besser ist, wenn man das in einer stringenten Form bekommt, mit einem emotionalen Storytelling, was dann vielleicht so bei einem Laber-Podcast eher untergehen könnte.
Ja, letzten Endes ist jetzt eine Staffel produziert. 5 Geschichten über 8 Folgen. Wenn ihr sie noch nicht alle gehört habt, geht gerne rein. Es ist wirklich jede einzelne es wert. Und jetzt wollen wir uns nochmal jeder dieser Geschichten widmen mit jeweils einer Frage oder Rückmeldung, um hier nicht komplett den Rahmen zu sprengen. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, wir werden uns am Ende in der 5. Geschichte nochmal mit einer Rückmeldung von euch beschäftigen, die uns so sehr auf Trab gehalten hat, dass wir nochmal richtig auf Recherche gegangen sind. Das war sehr, sehr intensiv, kann ich sagen. Aber wir starten jetzt erstmal mit der ersten Folge, die wir auch veröffentlicht haben, nämlich
Didier Drogba, genau. Ganz kurz zum Kontext, falls ihr in die Folge noch nicht reingehört habt, was ihr natürlich hoffentlich schon gemacht habt. Und zwar geht es um Drogbas Kampf für Frieden und zwar in seinem Heimatland der Elfenbeinküste. Ganz kurzer Umriss, 2005 gab es ja den größten Erfolg, damals die WM-Quali für die Elfenbeinküste, zur gleichen Zeit aber auch der Bürgerkrieg im Land. Und genau dagegen hat sich Didier Drogba erhoben, er hat die Stimme gehoben und das Land versucht wieder zu vereinen. So viel zum Kontext. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage, nämlich was macht Drogba jetzt eigentlich? Was macht er heute? Ist er nach wie vor politisch aktiv, Philipp?
Ja, das ist ja so ein bisschen das Thema bei Drogba. Politisch aktiv war er, glaube ich, nie so richtig auf eine ernste Art, sondern er hat sich mehr oder weniger gezwungen gesehen, in seiner Position und zu dieser Zeit seine Stimme zu erheben. Aber klassisch in der politischen Arena hat er ja nie gespielt. Er hat immer auf dem Platz gestanden und hat versucht, Vermittler zu sein. Mittlerweile steht er nicht mehr auf dem Platz. Er hat eine eigene Stiftung, mit der versucht er, viele Initiativen anzuschieben, vor allem in Côte d'Ivoire, aber auch generell in Westafrika. Und man kann insgesamt sagen, könnt ihr euch auch mal gern mit beschäftigen, es scheint, als habe sich Didier Drogba in den letzten Jahren zwar nicht der Politik zugewandt, aber so im Grunde der Wirtschaft. Also er tritt als Investor auf, hat in der Côte d'Ivoire Bergbauprojekte, Goldminenprojekte und andere, in die er investiert, um die Region als regionaler Player zu pushen, und er tritt auch oft als Repräsentant seiner Heimat auf. Und zwar nicht als Fußballrepräsentant, sondern wirklich auch für den Wirtschaftssektor Elfenbeinküste. Und er ist auch Tourismusbotschafter des Landes. Also man kann schon sagen, er hat seine Arena ein bisschen verlegt, ist kein Fußballfunktionär geworden, was er sicherlich auch zwischendrin mal vorhatte, sondern ist eher in der Wirtschaft und in der Vertretung seines Landes. Aber richtige politische Ambitionen sind da bisher keine zu erkennen. auch wenn er, wie ihr aus der Geschichte wisst, tatsächlich daran beteiligt war, einen Bürgerkrieg zu befrieden, was schon sehr, sehr krass ist für einen Fußballer. Wir haben dann über Magic Johnson auch gesprochen. Ihr erinnert euch, der Basketball-Superstar mit dem Million-Dollar-Smile. In den frühen 90er Jahren ist er an HIV erkrankt und dadurch über Nacht quasi zum Gesicht der HIV-Epidemie in der westlichen Welt geworden. Und er hat mit seinem Umgang damit sehr, sehr viel dafür getan, dass diese Krankheit früher und schneller besiegt werden konnte, als es viele für möglich gehalten haben zum Zeitpunkt seiner Diagnose. Und die Frage, die uns hier gestellt wurde, für die wir uns entschieden haben, Stefan, ich übergebe die gerne an dich, die lautet, Magic ist ja irgendwo ein zwiespältiger Charakter gewesen, einerseits unglaublich beliebt, unglaublich charismatisch, aber auch jemand, der einen sehr, sehr tiefen Schatten hinter sich gezogen hat, jemand, der viele Verfehlungen auch hatte. Und wie bewerten wir eigentlich ihn als Person nach der ganzen Recherche? Was würdest du sagen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe da auch selber nochmal viel durch unsere Folge wirklich dazugelernt, weil auf der einen Seite kennt man natürlich den Basketballer Magic Johnson. Ist an sich eine sehr vielschichtige Persönlichkeit, wie man über unseren Podcast dann auch hört. Einerseits ist da ja die schillernde Person mit positiven Eigenschaften, die sehr viel Strahlkraft auch hat. Du hast ja selber gesagt schon das Million-Dollar-Smile. Das sieht man auf den Bildern sofort. Der steckt dich an, der hat eine Aura. Und natürlich die Basketball-Ikone und der erfolgreiche Geschäftsmann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite dann eben aber auch nicht nur der Umgang mit der HIV-Diagnose, der ja an sich sehr rühmlich ist, sehr mutig, quasi ein Gesicht zu geben in einer Zeit, wo ja der typische Mann jetzt nicht gerade für auch Verletzlichkeit bekannt war. Dafür könnte man ihn auch noch sehr, ja, sag ich mal, positiv betrachten. Allerdings ist natürlich da auch die Kehrseite der Medaille, dass er seiner Frau Cookie natürlich auch sehr viel Leid zugefügt hat und gleichzeitig eben auch ja seine homophoben Ansichten, die er zu dieser früheren Zeit noch hatte. Das sicherlich alles Seiten, die ja so ein bisschen eine andere Seite von dem Magic Johnson zeigen. Von daher glaube ich, für so ein gesamtes Bild muss man, wie man so schön sagt, beide Seiten der Medaille sehen. Aber wir haben uns natürlich vor allem in der Folge darauf konzentriert, was er letztendlich gemacht hat, um das Stigma von HIV eben ja zu beenden oder eben zu verbessern. Dann kommen wir zur nächsten Folge, nämlich Billie Jean King und der Kampf der Geschlechter. Ganz kurz hier noch zum Kontext, falls ihr noch nicht reingehört habt, geht es um eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Geschichte und um ihren Kampf für Gleichberechtigung. Zentral ist nach wie vor die Frage, welche Rolle Frauen in der Gesellschaft heute spielen sollen. Da haben wir eine Frage dazu, nämlich warum ist sie eigentlich die einzige Frau in allen Folgen?
Erstmal, das ist eine super berechtigte Frage und diese Frage haben wir uns auch vor dem Release gestellt. Wir haben 5 Geschichten, 4 davon handeln von männlichen Sportlern. Erstmal, nichtsdestotrotz haben wir keine homogene Gruppe da abgebildet, sondern verschiedenste Sportarten, verschiedenste geografische Regionen, zeitliche Abschnitte und all das war uns wichtig, also Angehörige von verschiedensten Gruppen und Gruppierungen zu finden und da einen möglichst großen Mix herzustellen und innerhalb dieses Mixes wiederum die stärksten Geschichten. Und da haben wir als Team letztlich uns für diese 5 Geschichten festgelegt und darin steckt vielleicht aber auch eine Aussage, nämlich, was braucht es für eine starke Geschichte, für eine Changemakers-Geschichte? Es braucht Sportlerinnen und Sportler, die einen super großen Impact hatten, die wirklich Gesellschaften transformieren konnten. Und dafür braucht es im ersten Schritt große Aufmerksamkeit und einen großen Einfluss. Und da muss man leider sagen, Frauen haben im Sport wie auch in der Gesellschaft, vor allem früher, aber auch heute noch, nicht dieselbe Aufmerksamkeit und nicht denselben Einfluss, wie Männer ihn hatten. Also nur als Beispiel, für die beste weibliche Fußballerin in Côte d'Ivoire wäre es sicherlich nicht möglich gewesen, das zu tun, was Didier Drogba als bester männlicher Fußballer des Landes erreichen konnte. Und das heißt natürlich nicht, dass es nicht spannende Sportlerinnen gibt und dass es da bei Billie Jean King die Liste schon aufhört. Ich nenne nur Namen wie Althea Gibson oder Kathy Freeman. Aber wie gesagt, wir wollten eine möglichst hohe Themen-, Sportarten- und Regionenvielfalt abbilden und sind dann letztlich bei den 5 Kandidaten gelandet und hoffen, dass ihr das nachvollziehen könnt. Stefan, wir haben auch einmal nach Korea geguckt, zu Son Ki-chung, einem Läufer, der unter falscher Flagge in Berlin 1936 den Marathon gewonnen hat bei den Olympischen Spielen, der eigentlich Koreaner ist, der sich mit einem stillen und ganz anderen Protest, als wir es in anderen Geschichten teilweise gehört haben, unglaublich viel Gehör verschafft hat in seiner Heimat und letztendlich sich auch erfolgreich gegen den Kolonisator Japan aufgelehnt hat. Super spannende Geschichte, für mich persönlich auch eine meiner liebsten, die wir in der ganzen Staffel produziert haben. Und Stefan, wir wurden an einer Stelle auf einen kleinen Fehler hingewiesen, den wir, glaube ich, an der Stelle korrigieren sollten. Hol uns da mal ab, was wir zugesandt bekommen haben.
Ja, ich bin immer wieder erstaunt, dass wir sehr aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer haben. In der Folge haben wir dann genannt, dass es als nicht vornehm galt, Laufen bzw. Rennen. Das hätten wir ein bisschen genauer differenzieren müssen, denn an sich galt es nur in der Elite als nicht vornehm. In der breiten Bevölkerung war es aber tatsächlich ja Alltag. Zum Beispiel, was das Postsystem angeht, da waren eben, wie es auch im Feedback genannt wurde, Boten sehr wichtig. Also da war Laufen bis zu 12 Kilometer zu der nächsten Station einfach gang und gäbe. So gesehen hätten wir an der Stelle einfach ein bisschen genauer, sag ich mal, unterscheiden können und sagen, ja, in der Oberschicht Koreas gilt es als verpönt, aber in der breiten Bevölkerung gilt es als sehr beliebt und war einfach auch ein wichtiges gesellschaftliches Tool.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für diesen Hinweis, war uns so nicht bekannt, wollen wir aber an der Stelle auf jeden Fall nicht verschwiegen haben, dass es da einen klaren Unterschied gibt zwischen Oberschicht und breiter Bevölkerung in Korea. Und jetzt kommen wir, Stefan, zum wirklich spannenden Teil, glaube ich, oder zum spannendsten Teil. Gino Bartali, worum ging es nochmal in dieser Episode?
Ja, Gino Bartali, einer der bekanntesten italienischen Radprofis überhaupt, der zur Zeit des Zweiten Weltkriegs sein Leben riskiert hat, um als Fahrradkurier den italienischen Widerstand wieder zu spiegeln. Und in die Folge, das ist meine persönliche Lieblingsfolge, solltet ihr unbedingt mal reinhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, da haben wir auch ein sehr aufmerksames, aber auch sehr detailliertes Feedback zu bekommen, Philipp.
Genau, es haben sich zwei Hörer bei uns gemeldet mit einem sehr essentiellen Feedback, nämlich haben sie uns auf eine Kontroverse hingewiesen, laut der die Geschichte von Gino Bartali, vielleicht sogar die gesamte Geschichte von Gino Bartali, gar nicht stimmt. Und das haben wir gelesen, das haben wir ernst genommen und wir sind dem dann auch nachgegangen, weil uns war das zu diesem Zeitpunkt neu. Jetzt ist es das nicht mehr und jetzt wollen wir euch erzählen, was wir noch so rausfinden konnten und das hat uns bis nach Italien und Israel geführt, wenn man so möchte. Aber der Reihe nach, worum geht's da eigentlich? Es gibt primär im italienischsprachigen Raum eine wissenschaftliche Kontroverse um den Fall von Gino Bartali und diese Kontroverse, die ist ausgelöst worden von vor allem zwei sehr anerkannten Historikern, die im Grunde beide dasselbe bemängeln, nämlich, dass es aus ihrer klar wissenschaftlichen Sicht keinen eindeutigen Beweis dafür gibt, dass Gino Bartali wirklich relevant am italienischen Widerstand beteiligt war gegen die Nazis. Und mit eindeutigem Beweis ist so etwas gemeint wie ein Dokument oder Dokumente der italienischen Widerstandsorganisation, auf denen schwarz auf weiß der Name Gino Bartali steht. Das gibt es nicht. Was es sehr wohl gibt und davon nicht so wenig, das sind Zeugenaussagen. Aussagen von Menschen aus Bartalis Umfeld, die in der Zeit gelebt haben, die Bartali mit dem Widerstand in Verbindung bringen. Und diese Personen stehen nicht in direkter Verbindung miteinander, sondern tätigen Aussagen unabhängig voneinander. Und diese Aussagen haben unter anderem Yad Vashem, das ist die internationale Holocaust-Gedenkstelle in Israel, dazu bewogen, Gino Bartali als Gerechter unter den Völkern zu ehren. Ihr werdet die Auszeichnung hoffentlich kennen. Es ist absolut nicht leicht, diese Ehrung zu bekommen. Der geht ein recht intensiver Prüfprozess voraus und der umfasste auch diese Zeugenaussagen. Und im Grunde basieren auch die meisten, wenn nicht fast alle Medienberichte und Literaturquellen, die es so zu Bartali gibt, auf diesen Aussagen. Ihr könnt gerne mal einen Test machen und seinen Namen googeln oder in der Bibliothek suchen. Ihr werdet eine unglaubliche Menge an Reproduktionen seiner Geschichte finden, die in der Regel immer dieselben Abschnitte abdeckt. Aber die Kritiker, die Bartalis Geschichte anzweifeln, die halten diese Zeugenaussagen für nicht ausreichend glaubhaft, weil es teilweise Ungereimtheiten gibt und weil auch einige dieser Aussagen auf Hörensagen beruhen. Und deshalb melden sie Zweifel an und mit denen wollten wir uns natürlich beschäftigen. Es geht da einerseits um Details, zum Beispiel darum, ob Bartali wirklich die jüdische Familie Goldenstein, die wir auch in unserer Folge haben, in seinem eigenen Haus untergebracht hat oder ob es nicht eher bei Freunden oder Bekannten war, weil man das nicht hundertprozentig nachvollziehen kann. Oder ob er Dokumente wirklich in seinem Radsattel transportieren konnte oder ob das nicht viel zu schadhaft für die Dokumente gewesen sein muss. Es geht aber auch um das große Ganze, also wirklich um die Frage, war Bartali vielleicht überhaupt gar nicht Teil dieses Widerstands? Denn wie gesagt, in Dokumenten, die es zu anderen Mitgliedern des Widerstands gibt, taucht der Name Bartali nicht auf. Wenn ihr euch mit der Kontroverse, die wirklich kleinteilig und wirklich kompliziert ist, so viel können wir sagen, selbst ausführlicher beschäftigen wollt, dann schaut gerne mal in die Shownotes. Wir haben euch 2, 3 Quellen verlinkt, mit denen ihr das noch besser nachvollziehen könnt. Und die tiefste Auseinandersetzung, das sei auch gesagt, ist ein leider niederländischer Podcast, aber falls ihr der Sprache mächtig seid, zieht ihn euch auf jeden Fall rein. Der ist vor wenigen Wochen erschienen und in dem geht's in 5 kompletten Folgen ausschließlich um die Frage, war Gino Bartali ein Held oder nicht? Also daran seht ihr, diese vermeintlich einfache Frage, wahr oder falsch, auf die wir dank euch gestoßen sind, ist in diesem Fall doch ein ganzes Stück komplizierter.
Ja, die Diskussion fand vor diesem Podcast ja fast ausschließlich im italienischsprachigen Raum statt. Umso besser ist es daher, dass wir sehr aufmerksame Hörerinnen und Hörer wie euch haben und dass es eben diese Feedback-Folge gibt, die ja genau dafür da ist, nämlich um eure Rückmeldungen aufzugreifen. Was wir gemacht haben, nachdem ihr uns auf die Kontroverse hingewiesen habt, war eben zum einen unsere eigene Recherche und auch Quellen nochmal zu checken. Ausschlaggebend für den Grundgehalt der Geschichte waren für uns 2 Quellen. Einmal Yad Vashem, die jüdische Gedenkstätte, die den Fall Bartali mit über 30 Zeugenaussagen ausgewertet und ihn anschließend als Gerechter unter den Völkern geehrt hat. Und die Recherche von Eili und Andres McConnon, die über 10 Jahre angedauert hat und in dem Buch Road to Weller zusammengefasst ist. Die beiden waren vielfach in Italien, haben mit Beteiligten gesprochen und versucht, die Geschichte Bartalis so plastisch wie möglich zu rekonstruieren. Wir hätten sie gerne befragt und haben auch versucht, sie zu erreichen, allerdings ohne Erfolg. Aber wir haben 2 andere, sehr hochrangige Personen in diesem Konflikt sprechen können. Das ist nämlich auf der einen Seite den italienischen Historiker Michele Safati, der der prominenteste Kritiker der Bartali-Geschichte ist, und auf der anderen Seite Dr. Joel Sissenwien, auch Historiker und Direktor der Gerechten unter den Völkern Abteilung von Yad Vashem.
Genau, wir konnten beide in der Landessprache sprechen, dank Kollegen hier im Haus, und wir haben die wichtigsten Aussagen mitgebracht. Also lasst uns loslegen mit Michele Sarfatti.
La mia indagine ha riguardato il modo in cui...
Michele Sarfatti spricht hier über eine Untersuchung, die er selbst angestrengt hat, in der es um die Frage geht, wie Juden in und um Florenz gefälschte Ausweispapiere bekommen konnten. Also wie sozusagen die Kette war des Widerstands, um die Juden mit diesen Papieren zu erreichen. Und das Ergebnis seiner Studie ist, sagt er, dass es keinerlei Beweise dafür gibt, dass auch der Radfahrer Gino Bartali beteiligt war. Was es aber schon gegeben habe, seien Beweise, dass auf anderen ebenfalls verborgenen Kanälen diese Ausweise an die flüchtenden Personen gelangt sind. Das zum einen. Das ist quasi die Substanz, über die er spricht und die ihn auch dazu veranlasst hat, den Fall Bartali immer wieder öffentlich anzuprangern. Er ist wirklich der prominenteste oder die prominenteste Stimme, wenn es um die Frage geht, war Bartali möglicherweise nicht der Held, für den ihn viele halten. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt, was denn sein Grundproblem mit dem Fall Bartali ist und ob er sich nicht andere Erklärungen auch dafür vorstellen könnte.
Non riesco a capire io è perché nessuno, perché gli organi.
Und dazu hat uns Michele Safati etwas gesagt, was auf jeden Fall nachdenklich macht, nämlich er sagt, er kann einfach nicht verstehen, warum die Widerstandsorganisationen nie erwähnt haben, dass bei der Hilfe auch Gino Bartali beteiligt war. Er findet das seltsam, als wäre das etwas, wofür man sich schämen müsse. Und er fragt sich, warum spricht man dann darüber, wenn die Person tot ist? Warum kommt es erst dann ans Licht? Er findet das seltsam, sagt, dass das normalerweise nicht vorkäme, denn man wisse viel über den Widerstand in Italien. Und es gibt viele Dokumente im Archiv der Diözese in Florenz, aber nirgends eben den Namen Bartali. Also auch da wieder der Hinweis, es fehlen eindeutige Dokumente, die Bartali in Verbindung bringen mit dem Widerstand. Was man an der Stelle auch noch sagen kann, ist, dass es Befürworter der Geschichte gibt, die sich mit genau diesen Punkten auch auseinandersetzen und die zu dem Schluss kommen, dass Bartali schon eine sehr besondere Rolle in diesem Widerstand gehabt haben muss durch seine enorme Prominenz und dass das auch ein Grund gewesen sein kann, zusammen mit seiner Persönlichkeit, die als sehr, sehr fromm und sehr, sehr verschwiegen galt und daran zweifelt auch niemand, dass er auf eigenen Wunsch möglicherweise aus einer offiziellen oder aus einer Dokumentation ferngehalten wurde und sein Name sozusagen auf eigenen Wunsch, er war ja mit den höchsten Kreisen dieses Widerstands in Kontakt, das wissen wir, dass er deshalb rausgehalten wurde. Wir haben dann noch mit Michele Sarfatti, aber der Ton ist sehr lang, deswegen ersparen wir euch den an der Stelle, darüber gesprochen, wie er denn zu Yad Vashem steht und der Prüfung, die dort stattgefunden hat. In Kurzform, Michele Sarfatti ist überzeugt, dass sich Yad Vashem geirrt hat mit ihrer Beurteilung zu Gino Bartali. Und darüber wollten wir wiederum mit der Gedenkstätte selbst sprechen. Deswegen freuen wir uns, dass sich auch Dr. Joel Sisenwien geäußert hat. Und ihn haben wir zunächst mal gefragt, wie er selbst ihre Arbeit einschätzt hinsichtlich der wissenschaftlichen Haltbarkeit.
Kriterion, חשוב נוסף.
Dr. Sisenwien sagt hier, dass das ein wichtiges Kriterium für die Anerkennung die Qualität der Quellen ist, die Dokumentation, die Yad Vashem zu jedem vorgeschlagenen Gerechten unter den Völkern erhält. Es gibt dann ein Komitee und das verlässt sich in der Regel auf Zeugenberichte von Überlebenden, die sich auf die Rettung durch Personen beziehen. Und das können Zeugenberichte sein, die es kurz oder direkt nach dem Krieg gegeben hat. Es können aber auch Zeugenberichte, die aus den letzten Jahren stammen, sein. Dr. Sisenwien bezeichnet die Arbeit und die Recherche des Komitees als sehr professionell und tief. Und wichtig ist vielleicht auch zu verstehen, dass er Historiker ist, auch andere Historiker in diesen Komitees sitzen und sie sich natürlich akademischen Maßnahmen oder Mitteln aus der akademischen Welt bedienen. Wir haben Dr. Sisenwien dann noch gefragt, wie es genau im Fall Bartali abgelaufen ist. Und auch das werde ich euch jetzt in aller Kürze zusammenfassen, weil es ein längerer Ton ist. Er sagte uns, dass Yad Vashem über mehrere Jahre immer wieder Kontaktaufnahmen erhalten hat aus Richtung Italien und immer wieder neue Zeugenberichte zum Fall Bartali erhalten hat. Insgesamt seien über 30 Zeugenaussagen ausgewertet worden. Und am Ende habe man entschieden, dass Gino Bartali die Ehre des Gerechten unter den Völkern verdient hat. Und jetzt kommt noch ein ganz entscheidender Punkt. Der bringt vielleicht sogar diese beiden Historiker und diese ganze Kontroverse ein Stück weit zusammen. Dr. Sisenwien spricht jetzt nämlich darüber, dass historische und wissenschaftliche Forschung eine Disziplin ist, aus der er zwar kommt, die hat aber einen gewissen Raum für Komplexitäten, für Grauzonen, für eine Unentschlossenheit. Das sei akademische Forschung. Und im Gegensatz dazu gibt es die Arbeit des Komitees von Yad Vashem und die hat eigentlich nur einen Job, nämlich zu sagen, hat eine Person eine Ehrung verdient, ja oder nein. Sprich, was er uns versucht hat zu sagen, ist, dass Yad Vashem sich nach eingehender Prüfung der gesammelten Aussagen und Argumente entschieden hat, die Taten von Gino Bartali als wahr einzustufen oder vielleicht besser als wahrscheinlich genug, um ihn zu ehren. Das heißt aber nicht, dass es nicht Zweifel geben kann oder darf an dieser Geschichte und insbesondere an den Details der Geschichte von Gino Bartali. Und ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, auch gutes Schlusswort, auch wenn es ein bisschen unbefriedigend ist. Ne, was macht man jetzt mit all dem? Erstmal müssen auch wir anerkennen, wir haben uns jetzt wirklich über mehrere Wochen mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil es uns natürlich wichtig war, uns dazu zu verhalten. Und eine Eindeutigkeit ist in dieser Geschichte nicht mehr erreichbar. Die wird es weder für Michele Safati geben, noch für Yad Vashem, noch für uns. Vor allem, weil es sich am Ende um eine Art Methodenstreit handelt. Also es geht darum, ob und ab wann Zeugenaussagen ausreichen, um die Taten eines Menschen als gegeben anzusehen oder nicht. Und da gibt es unterschiedliche Standpunkte zu. Die haben wir jetzt versucht, transparent zu machen. Unsere Haltung entspricht mehr oder minder der von Yad Vashem. Auch wir sind jetzt nach eingehender Prüfung immer noch der Auffassung, dass die Bartali-Geschichte weiterhin plausibel ist. Zum einen aufgrund der Zeugenaussagen, die zwar kein hundertprozentig konsistentes Bild ergeben, aber das ist bei Zeugenaussagen nun mal auch der Fall hin und wieder. Aber auch, weil wir, soweit wir es nachvollziehen konnten, wissen, dass Bartali mehrfach auf sein Wirken auch angesprochen wurde. Und er hat es zwar nie öffentlich bestätigt, aber er hat es eben auch nie öffentlich abgestritten. Und wenn man das im Kontext seines Charakters betrachtet, den wirklich niemand bestreitet, der sehr strenggläubig, sehr bescheiden, sehr fromm war, dann stellt sich natürlich die Frage, würde solch ein Mann es nicht vehement abstreiten, wenn man ihm diese Heldentaten anlastet, obwohl er sie gar nicht begangen hat. Unterm Strich kommen wir daher zum Schluss, dass ihr euch die Geschichte weiterhin gerne anhören könnt. Aber wir laden euch auch ein, selber euch ins Rabbit Hole Bartali zu stürzen und euch ein eigenes Urteil zu bilden. Was wir auf jeden Fall noch korrigieren wollen, ist die Zahl der Jüdinnen und Juden, die Bartali gerettet haben könnte. Wir sprechen in unserer Folge davon, dass es mehrere hundert sind. Das ist auch vielfach so publiziert und kommuniziert, aber nicht in dem Sinne haltbar, dass wir da von einer Zahl mit Gewissheit sprechen wollen. Deswegen sei es an dieser Stelle korrigiert oder nochmal frisch für euch eingeordnet. Und dass Bartalis Wirken hinterfragt wird, das hätte Teil der Podcast-Folge sein sollen, wäre es uns zu dem Zeitpunkt der Produktion bekannt gewesen. Das ist jetzt nicht mehr möglich, aber wir haben die Kontroverse auf jeden Fall in die Shownotes der Bartali-Folge gepackt und euch auf diese Feedback-Folge hingewiesen. Wir hoffen, dass das für euch ein guter Auftakt ist, um euch selber mit der Geschichte Bartali und auch mit den Zweifeln an der Geschichte Bartali zu beschäftigen, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt.
An der Stelle erstmal vielen Dank für euer Feedback. Wenn ihr noch mehr Fragen oder auch Feedback habt, dann meldet euch gerne. Wir freuen uns drüber. Den Kontakt, den findet ihr auch in den Shownotes. Dann gibt's an der Stelle zwei Podcast-Empfehlungen für euch. Zum einen 6.30 der News-Podcast. Jeden Morgen um 6.30 den kompakten Nachrichtenüberblick in 15 bis 20 Minuten. Welche Nachrichten sind heute wichtig? Was musst du wissen, um mitreden zu können? Wenn du 6.30 hörst, dann weißt du Bescheid. Und zum anderen die 1Live-Reportage. Ganz ausgeruht, einmal im Monat ein längeres Thema. Auch mal aus dem Sport. Zum Beispiel haben die Kolleginnen und Kollegen eine Sportlerin und einen Sportler begleitet, die zu den Paralympischen Spielen nach Paris gefahren sind. Wie viel die beiden für ihren Traum investieren mussten, das hört ihr dort. Beide Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek oder auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ein großer Dank an der Stelle geht an den WDR und an das gesamte Team, das diesen Podcast überhaupt erst möglich gemacht hat. Das sind zum einen unsere Sprecherin Henriette Schröers, Matthias Kapphol, Lisa Klems, Markus Kramer, Jochen Läufgens, Hanna Steger, Judith Biedermann und allen weiteren, die an diesem Podcast beteiligt waren. Und natürlich auch nochmal an euch. Vielen Dank fürs Reinhören, vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören, für euer Feedback und natürlich auch eure Fragen. Und wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt auch den ein oder anderen Aha-Effekt mitgenommen.
In diesem Sinne, frohes Changemakers hören und bis die Tage.
Ciao, ciao.